Wir hatten ja am letzten Wochenende den Rabbi Kokeb Gedamo bei uns. Er ist jetzt übrigens in der Baptistengemeinde, in der Immanuel-Gemeinde, die heißt auch Immanuel-Gemeinde Kaufbeuren, und dient dort heute Morgen und hat das ganze Wochenende da gedient. Er wird auch dort mit diesem Hilfswerk auch vertraut gemacht. Diesen Kontakt habe ich machen können, weil ich auch den Leiter dieses Hilfswerk, Comedica, ein großes Hilfswerk, was auch sogar von der Bundesrepublik unterstützt wird, einfach auch, ja, ihr habt den in Verbindung gebracht, und wer weiß, ich hoffe, dass Gutes dabei rauskommt. Aber seid ihr gesegnet worden durch den Dienst vom Kokeb?
Amen.
Könnt ihr euch noch erinnern, über was er gepredigt hat? Adler, Löwe, ja. Adler, Löwe. Und da bin ich inspiriert worden. Und deswegen möchte ich das, ja, eine Trilogie draus machen. Nicht nur Adler, Löwe, sondern da ist noch ein drittes, das Schaf. Das Schaf. Jetzt dreh dich nochmal um zu deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, mach ein herzliches Mäh. Und deswegen ist so eine interessante Frage, die der Kokeb auch uns immer wieder gestellt hat. Ja, warum dies, warum das? Und deswegen habe ich auch heute auch eine Warum-Frage. Warum uns Jesus mit Schafen vergleicht? Warum bezeichnet uns Gott als Schafe? Und als das Erste, Schafe sind nicht besonders intelligent. Sie sind keine schlauen und gerissenen Tiere, die es gibt. Und bei uns im Hof, im Hinterhof, da sind immer Eichhörnchen, und die machen uns so viel Freude, wenn die Bäume rauf und runter rasen. Eichhörnchen sind ganz schön gerissene Tiere. Die haben nämlich Konkurrenten. Und jedes Eichhörnchen trickst herum, dass ja keine Nuss ihnen verloren geht. Also sogar die Eichhörnchen haben es drauf, aber die Schafe nicht. Schafe sind harmlos und anfällig. Habt ihr schon mal ein Schild auf dem Hof gesehen? Warnung vor dem Schaf. Warnung vor dem Schaf. Sie sind langsam, haben keine Klauen, haben keine scharfen Zähne. Sie können auch ein anderes Tier nicht durch lautes Gebrüll verscheuchen. Das kommt mir immer so vor, wenn auch bei den Autos, ne, wenn so ein kleiner Tüterer, oder was hast du gehabt früher, so ein R4. Und dann das ist ganz anders, wenn ich auf meine Hupe drücke. Halleluja. Keine Diskriminierung, gut, okay. Schatz, ich tu Buße. Sie können sich nicht tarnen. Schafe können sich nicht tarnen. Und sie können auch nicht schwimmen. Ich kenne eigentlich nur ein Schaf, das schwimmen kann. Das ist unsere Bea, das Schwimmschaf. Da hinten. Schafe geraten leicht in Panik. Das ist sehr interessant, weil sie sich verteidigen können, schaffen es sogar Raben. Ich habe es nachgelesen, also gab mehrere solche Vorfälle, wo Raben 40 Schafe getötet haben, indem sie vor allen Dingen den Jungen, den Lämmern, die Augen ausgehackt haben und da das ganze Zeug dann rausgeholt haben. Schafe werden unruhig, hört ganz genau zu, weil das betrifft uns. Schafe werden unruhig, wenn kein Futter mehr da ist. Ja. Oder es gibt noch eine bestimmte Käferart, vor allem im Nahen Osten, die sie quälen und die vor allen Dingen auch wiederum die Augen angreifen, dass Schafe erblinden werden können. Und deswegen benutzen Schäfer im Nahen Osten Olivenöl. Und das ist doch ein gutes Bild für uns, für den Heiligen Geist gegenüber dämonischen Kräften, ja, für die die Käfer stehen. Ein Schaf ist ein kostbarer Besitz. Das wird mehrfach in der Bibel bezeugt. Und Jesus hat das ja einfach sehr, sehr deutlich dargestellt, indem er von dem Hirten gesprochen hat, dem guten Hirten, der 100 Schafe hat. Und dann geht ein Schaf verloren und dann macht er sich auf den Weg und sucht dieses Schaf. Und so lange, bis er es gefunden hat. Und dann nimmt er es auf und dann sagt er, dass die Menschen sich freuen sollen. Und der Hirte sich freut, weil dieses eine verlorene Schaf wieder gefunden worden ist. Der Nathan hat den David konfrontiert nach seinem Ehebruch. Und was hat er benutzt? Das Beispiel eines Schafes, wo auch einer, der viele, viele Schafe hat, und er ist einer, der ein Schaf hat. Aber es zeigt immer wieder diese Kostbarkeit auch des Schafes. Schafe brauchen viel Wasser. Und du und ich, Wasser ist auch eines der Bilder für den Heiligen Geist. Du und ich, wir brauchen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht eine Geschmackssache. Ja, das ist mir zu mystisch. Der Heilige Geist ist absolut nötig. Nochmal. Das muss man immer wieder sagen. Es gibt so eine Irrlehre aus dem evangelikalen Raum, die besagt, dass der Heilige Geist sein Büro geschlossen hätte vor 2000 Jahren. Und dass wir nur noch die Schrift brauchen. Weil da in 1. Korinther 13 steht, dass das alles mal aufhören wird. Aber worauf ist das bezogen? Das ist auf die Zeit bezogen, wenn wir dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist von Auge zu Auge begegnen. Und dann brauche ich keine Gabe des Geistes mehr. Aber bis dahin brauchen wir die Gaben des Heiligen Geistes. Und in der Endzeit, in der wir uns befinden, wo es dunkler und dunkler und dunkler wird. Jesus hat darüber gesprochen, hat gesagt, es wird die Nacht kommen, wo niemand mehr wirken kann. Vielleicht werden wir das erleben. Aber er sagt, wir sollen so lange noch wirken, bis die Nacht kommt, wo niemand mehr wirken kann. Und bis dahin brauchen wir den Heiligen Geist, das Wirken, das Reden des Heiligen Geistes, weil es Licht ist, weil es unser Leben erleuchtet und das Leben anderer erleuchtet. Amen. Ein gesungenes Amen. Noch ein interessanter Aspekt. Wenn Schafe fallen, können sie nicht mehr aufstehen. Von alleine. Und da habe ich ein schönes Bild. Habt ihr das? Ein gefallenes Schaf. Und es kann nicht mehr von alleine aufstehen. Das kann nicht mehr von alleine aufstehen. Braucht wirklich Hilfe, sonst stirbt es. Und es zeigt einfach auch unsere Hilfsbedürftigkeit. Warum bezeichnet uns Jesus, warum bezeichnet uns Gott als Schafe? Weil er bezieht es auf die Abhängigkeit. Er möchte, dass wir von ihm abhängig sind, dass wir von dem guten Hirten abhängig sind und dass wir das erkennen. Und da gibt es so viele kleine Menschlein, die denken, ich schaffe es alleine. Und da laufen so viele noch da draußen rum, die denken, ich schaffe es alleine. Ich habe Ellbogen und ich kann das und das. Aber ich will dir das nochmal ins Herz legen. Wir Menschen sind schwach. Schwach wie Schafe. Von einem Tag auf den anderen kann ein Schicksalsschlag kommen. Kann dir der Boden unter den Füßen weggerissen werden. Von einem Tag auf den anderen kannst du deinen Job verlieren oder was auch immer. Oder gehst du zum Arzt, eine einfache Untersuchung und so haben wir es erlebt. Ich kann mich noch erinnern, ich war einer der besten Freunde von dem John McFarlane, wo er zum Arzt ist und er dann ihm gesagt hat, bitte bringen Sie Ihre Frau mit, wir haben was zu bereden. Und dann hat er dann beim nächsten Termin seine Frau mitgebracht, hat gesagt, tun Sie die nächsten drei, vier Wochen das, was Sie gerne machen möchten, aber Sie haben Krebs im Endstadium. Und dann kam der Anruf als erster zu uns. Von einem Tag auf den anderen ist es hereingebrochen. Und das kann, einfach Dinge können uns passieren. Wir leben in einer Zeit auch der Erschütterung. Und ich denke, wenn wir eine Umfrage machen würden, könnten viele davon berichten, von Erschütterung in ihrem Leben. Und deswegen nochmal, wir sind es nicht und wir haben es nicht. Wir können es nicht mit unserer eigenen Kraft. Verflucht ist der Mann, der Kraft zu seinem eigenen Arm macht oder sich auf andere Arme verlässt, auf andere Kräfte verlässt. Aber gesegnet ist der Mann, der erkannt hat, dass er abhängig ist. Dass er nichts anderes, letztendlich dann doch nichts anderes als ist als ein Schaf. Wir möchten, ganz besonders, wenn ich nach Afrika gehe, die möchten immer stark sein. Ja, immer stark sein. Ein Adler, ein Löwe. Und das ist ja auch richtig so. Aber auf der anderen Seite, das ist eben zwei Seiten einer Medaille. Und auf der anderen Seite sind wir so schwach. Und was hat der Paulus gesagt? Wenn ich schwach bin? Wie? Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Lass uns das nochmal zusammen sagen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Weil ich weiß, dass meine Kraft nicht aus mir herauskommt, sondern meine Kraft von außerhalb kommt. Weil der Herr mir beisteht, weil der Herr sich verbrieft hat. Amen. Einer sagt ja. Weil der Herr sich verbrieft hat, ich bin bei dir, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Glaubst du das? Und es gibt Situationen, vielfältige Situationen. Paulus hat geschrieben, da hat mir niemand geholfen, aber der Herr stand mir bei. Aber der Herr stand mir bei und der Herr steht auch dir bei. Und wir werden das nachher noch proklamieren, am Ende dieser Predigt, im Psalm 23. Und da ist eine Passage, und führst du mich durch das Tal der Todesschatten. Auch sehr, sehr interessant. Es heißt nicht das Tal des Todes, wo du dann stirbst, sondern es sind Todesschatten, aber die dich stark bedrohen. Wenn der Herr mit dir ist, wirst du auch da durchgehen. Und dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, war ein Versprecher, der aber Sinn hat. Weil viele denken, Jesus hat ein Stecken und dann schlägt er auf die Schafe drauf. Und manche Hirten, ich hoffe, ich bin keiner von denen, manche Hirten haben das irgendwie falsch verstanden. Und manche, leider ist es so, prügeln ihre Schafe. Das soll nicht sein hier bei uns. Schafe müssen gestreichelt werden. Die Ehre sagt immer, ich bin der Sugar Daddy. Aber Schafe brauchen Versorgung, sie brauchen Trost, sie brauchen Hilfe. Und der Stecken ist für den Feind. Der Stecken ist für den Bedroher. Der Stecken ist für den Löwen, für den Bären und für die Wölfe. Und der Stab ist dazu da, dem Schaf Richtung zu geben. Und das wird ganz, ganz sachte, ganz sachte. Das Schaf braucht nicht viel Berührung zur Führung. Ganz sachte. Ja, führt es in die richtige Richtung. Und dann gibt's ja noch die Hütehunde. Amen. Es gibt auch die Hütehunde. Die heißen zum Beispiel Iris, Monika. Und Johannes und Klaus, die Hütehunde. Aber die Iris ist auch ein wunderbares Mutterschaf. Fragt meine Söhne. ja, die einfach, ja auch, letztendlich, die sind wenige, sie können auch die Schafherde verteidigen, aber hauptsächlich sind sie auf die Schafe bezogen, die zusammenzuhalten. Weil Schafe haben nämlich die Tendenz, auseinanderzulaufen. Und deswegen müssen wir auch als Gemeinde achten. Und ich weiß, auch da muss ich zu euch sprechen als Pastor. Es ist wichtig, dass das Zeichen von Kain war, sollte ich meines Bruders Hüter sein. Ist mir doch eigentlich egal, ob die jetzt da sind oder nicht. Das Zeichen eines guten Hirten, das Zeichen, die wir alle sein sollten, nicht nur ein Hirte, der Eckhard ist der Hirte. Klar bin ich das per Amt, Pastor heißt der Hirte. Aber wir alle sollen achten aufeinander. Sollte ich meines Bruders Hüter sein, ist doch mir egal, was mit denen ist. Gleichgültigkeit kann so furchtbar brutal sein. Und uns ist es nicht egal, auch das möchte ich nochmal ganz klar sagen, uns ist es nicht egal. Jetzt muss ich mal darüber kommen. Die haben sich schon beschwert, dass ich so eine Tendenz habe, immer da drüben. Also jetzt predige ich euch zu euch. Ja? Aber ja, das ist unangenehm. Das ist nicht Kontrolle, sondern das ist Sorge. Dass man nachfragt, du warst schon lange nicht mehr im Gottesdienst, was ist los mit dir? Wir müssen einander nachgehen, wir müssen auch aufeinander Acht haben. So sagt es das Wort Gottes. Zwei haben Amen gesagt. Amen. So sagt es das Wort Gottes. Und dass wir einfach wieder ermuntern, weil es nicht gut ist, auf Dauer für ein Schaf alleine zu sein. Es gibt heute viele Ersatzmöglichkeiten. Wir wissen das. Man kann locker ins Internet gehen und sich die besten Predigten rausholen. Und dann könnten welche kommen und sagen, aber Eckhard, da, der Prediger von der Megachurch, der hat viel, viel stärker gepredigt als du. Aber es ist, aber Gemeinde, Jesu Christi ist live. Ja, und ich sag dir eins, wenn du dich abkoppelst, das ist das Wesen von Herde. Wenn du mich abkoppelst, die Bibel sagt, er sucht seinen Eigennutz. Und dann eigentlich was viel schlimmer ist, gegen alles, was gut ist, geht er vor, der seine Versammlungen verlässt. Pflegt seine Liebhaberei. Ja, eigenwilliger Gottesdienst. Und davor müssen wir einander bewahren. Wir brauchen einander, weil heute Morgen ist eine Fülle da, eine Fülle der Gaben. Wir haben es heute schon gehört und gemerkt. Eine Fülle von Gaben. Und das haben wir nicht alleine, weil keiner alles hat. Wir brauchen einander. Gott hat es so geschaffen. Und deine und meine Begrenzung ist die Chance des anderen. Und deswegen müssen wir auch Acht haben, weil, ich sag dir eines, ohne ein Prophet zu sein, wenn du dich abkoppelst und sagst, ich brauche das alles nicht, ich bin Christ, ich habe meinen Glauben. Christsein ist ein Langstreckenlauf. Und ich sag dir, in 5 Jahren wirst du Dinge tun und denken und tun, da hast du niemals gedacht daran, das zu machen. Das ist nicht, dass du bewusst vom Herrn weggehen willst. Oder wie es in 10 Jahren oder wie es in 20 Jahren, wenn du dein Single-Christentum pflegst. Das geht so nicht. Wir brauchen einander. Wir brauchen die gegenseitige Ermutigung. Wir brauchen die Ermahnung. Auch gegebenenfalls Korrektur. Und wir brauchen die Liebe auch der Familie und die Streicheleinheiten. Jetzt streichel mal deinen Nachbarn die Hand. Nur die Hand. Ehepartner dürfen mehr streicheln. Heute streichelt so Emanuel-Gemeinde. Ja. Schafe müssen zu ihrem eigenen Besten geschoren werden. Ja, Schafe, die zu viel Wolle haben, werden zu schwer und zu unbeweglich und dann passiert genau das, dass sie dann umfallen und nicht mehr hochkommen. Schafe mögen es nicht, geschoren zu werden. Ich bin ja ein Junge vom Land, bin auf einem kleinen fränkischen Dorf aufgewachsen. Thank God, I'm a country boy. Dum, 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 dum. Ja? Und da habe ich das noch live erlebt. Schafschuhe. Und die ganze Zeit haben die geblökt. Ja, wenn die geschoren worden sind. Das mögen die nicht. Und deswegen ist es auch eine harte Arbeit eigentlich für die Hirten und für die Mitarbeiter da, die zu scheren. Aber manche sind da Spezialisten, die das in wenigen Minuten machen. Kann man sich wahrscheinlich auch im Internet ansehen. Und oft ist das Vlies dann, das außerdem noch, dieses Vlies, das nennt man die Wolle des Schafs, ist ja dann mit Dreck und mit Schlamm und mit Stöckchen und Zecken befallen und verstopft. Und das muss ja auch dann erstmal gereinigt werden. Und wie gesagt, am Schaf kann man das nicht nur bedingt machen. Und deswegen ist es wichtig, dass das Schaf geschoren wird. Und letztlich ist es eine Erleichterung, das loszuwerden. Es gibt eine Konkurrenz, leider immer und fast an allen Orten. Wir haben gestern in der Ukraine gesprochen, da ist es genauso wie hier in Deutschland. Es gibt leider eine Konkurrenz zwischen Gemeinden. Es ist so. Und der Manfred Krause, der zum Herrn gegangen ist, der ist vor kurzem gestorben. Der Manfred Krause, der hier mitgearbeitet hat, der hat gesagt, ja, es geht eben nicht nur um die Schafe, sondern es geht auch um die Wolle. Ne? Auch auf die Finanzen ist Wolle mit, ja, die dann mit. Ne? Und deswegen passieren da ungute Dinge im Leib Christi. Und davon müssen wir müssen eine Ethik leben und haben. Und das wollen wir auch als Immanuelerne bewahren, diese Ethik. Wir werden keine Schafe von anderen bewusst hier wegziehen und kommen. Und ganz besonders das ausnutzen, wenn eine andere Gemeinde in einer Krise ist und sagen, was, du gehst noch dahin, komm doch zu uns. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Wir wollen integer sein. Jetzt bin ich schon wieder da drüben. Schafe bleiben schmutzig, bis sie vom Hirten gereinigt werden. Schafe können sehr eigensinnig sein. Ich suche jetzt gerade mal, um ein besonderes Exemplar hier zu finden. Nein, werde ich nicht. Jetzt bin ich auf der falschen Seite. So. Auch hier ein wichtiger Punkt. Das ist unser natürliches Wesen. Aber wir haben einen Gott, der verändern kann und der verändern will. Und wir Menschen, wir Schafmenschen, wir wollen oftmals immer nur Erleichterung. In manche Gespräche gehe ich rein, da denke ich, naja, der Bruder, die Schwester, die erzählt dann und erzählt und erzählt. Und dann merke ich irgendwie, die will eigentlich gar keine Lösung haben, sondern die will nur erzählen und abladen. Und es gibt so eine Kultur. Und dann musst du dann sagen, ach, wie schrecklich. Und dann sind sie zufrieden. Du bietest eine Lösung. Ja, aber Gott will Veränderung. Er will nicht nur diese Ach-wie-schrecklich-Kultur, die eigentlich unehrlich ist. Und deswegen lasst uns nicht nach Mitleid heischen, sondern lasst uns Menschen sein, die Veränderung wollen, weil Gott Veränderung will und die Veränderung leben. Römer 12, Vers 1, wir sollen leben in der Erneuerung unseres Sinnes. Und ich möchte, das ist mein Gebet, dass du als veränderte Person hier rausgehst und dass du nach einem Jahr sagst, da hat sich was verändert in meinem Leben. Hat sich überhaupt was verändert in deinem Leben in den letzten Jahren? Oder ist es wie so ein Hamsterrad und nichts ändert sich und du kommst nicht von der Stelle? Gott will Veränderung. Wir wollen leider oftmals nur Erleichterung. Jesus ist ja nicht nur der Hirte, sondern er ist auch selbst ein Schaf. Er ist das Lamm, das die Sünde der Welt trägt und getragen hat. Siehe das Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Und wisst ihr, was ganz interessant ist? In der Phase, wo es die wichtigste Phase seines Lebens, die wichtigste Phase war nicht die Adlerphase, war nicht die Löwenphase. Die wichtigste Phase war nicht, wo er große Wunder getan hat, wo er Heilungen vollbracht hat, wo er Dämonen ausgetrieben hat, sondern die wichtigste Phase war, wo er dann den Kreuzesweg begonnen hat, wo er geschlagen worden ist, wo er verspottet worden ist, wo er zu nichts gemacht worden ist. Und ich denke, im Passionsfilm ist nur ein Teil von dem so drastisch dargestellt worden, was wirklich passiert ist. Und das möchte ich euch nochmal ans Herz legen. Nicht der Adler, nicht der Löwe, sondern das Lamm hat überwunden. Amen. 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 Nicht der Adler, nicht der Löwe, sondern das Lamm hat überwunden. Und Jesus bedeutet, er ist das Opferlamm. Er ist sowohl der hohe Priester, der vor dem Vater steht oder der eigentlich zur Rechten des Vaters sitzt. Und wenn du und ich, wenn wir was ausfressen, dann steht er auf. Und sag, ich sag's mal bildlich. Und dann zeigt er seine Male und sagt, für den Klaus, der war nicht brav in der letzten Woche. Der war doch brav? Ja, gut. Jetzt bin ich schon wieder da. Der Manuel war nicht brav. Der Manuel war nicht brav in der letzten Woche. Die Blanke ist zum Glück nicht da, die kann es nicht bestätigen. Und dann steht Jesus davor und sagt, schau auf meine Male. Für den Manuel bin ich gestorben, für den Klaus bin ich gestorben, für den Andi bin ich gestorben. Und dieses Opfer ist ein für alle Mal gegeben. Es muss nicht mehr geopfert werden. Wenn wieder irgendein Opferkult, auch ein jüdischer Opferkult, beginnen würde, wäre es falsch. Das Opfer ist gegeben, ein für alle Mal. Wir müssen nur noch das Opfer der Lippen geben. Alles andere ist pure Religiosität. Aber auch wir sollen in der Nachfolge unsere Leiber, so sagt es Römer 12, Vers 1, hingeben als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefallenes, gefälliges Opfer. Sollen das einsetzen, unser Leben. Und da ist da diese Stelle, die, denke ich, für uns alle unangenehm ist. Matthäus 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wie kann das sein? Wie kann ein guter Hirte seine Schafe mitten unter die Wölfe schicken? Hast du das mal überlegt? Ist doch erstmal unverständlich. Gibt uns Jesus, der gute Hirte, den Wölfenpreis? Wissend, dass ein Schaf null Chance gegen einen Wolf hat? Aber das ist genau das. Das sind diese Missionare. Das sind Menschen, die freiwillig ihr Leben geopfert haben. Das Blut der Missionare und der Märtyrer in Afrika, in Südamerika, nicht nur Afrika, Südamerika, auch von Indios, abgeschlachtet. Von Papuas Neuguineas aufgegessen. In China. In fast allen Ländern der Erde. Das Blut war das Saatgut. Das Weizenkorn, das erstorben ist. Das einfach an manchen Orten eine regelrechte Erweckung ist. 25.000, 28.000 in China jeden Tag kommen zum Glauben. Preis den Herrn! Und Missionare sind von hier ausgegangen. Ganz besonders da die Hanhuder Brüder. Wisst ihr, dass die Wesley-Brüder durch Hanhuder Brüder zum Glauben gekommen sind und dann Erweckung gebracht haben in die ganze englischsprachige Welt? Aber was jetzt interessant ist, dass der Segen zurückkommt. Und deswegen sind wir eine internationale Gemeinde mit über 35 Nationen. Der Segen kommt zurück von den Enden der Erde. Da, wo gesät worden ist, da kommt jetzt Frucht. Und da kommen Menschen von Norden, von Süden, von Osten und Westen nach Deutschland, nach Europa. Und sie beten. Wir waren jetzt dabei, Manuel und ich, wir waren dabei in einer Konferenz in Frankfurt, wo, ich weiß nicht, Hunderte von Chinesen da zusammen waren. Und die haben gebetet für die Erweckung in Europa. Wir waren vor einiger Zeit waren wir in Rom und da waren Araber, die haben gebetet für Erweckung in Europa. Die beten für uns. Was ist mit uns los? Deswegen versteht auch das, hat Sinn. Und dann heißt es noch ein Aspekt. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe, nicht für die Böcke, für die Schafe. Und dann gibt es den Mietling, das ist der Gemietete, der dann die Herde verlässt. Schafe, und deswegen ist wichtig, dass du ein Schaf bist. Ein Schaf, Jesus bedeutet, ich bin sein Eigentum. Ich gehöre ihm. Die Herde gehört ihm. Amen. Es ist sein Eigentum. Und dann gibt es in Johannes 10 gibt es da diese Stelle, wo er sagt, niemand wird sie, das ist in Vers 28, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ist das nicht eine starke Verheißung? Du musst keine Angst haben. Manche haben Angst, abzufallen oder abzukommen. Du musst keine Angst haben. Folge dem Hirten. Bleib in der Herde. Und dann sagt Jesus in dieser Passage auch, ich habe noch andere Schafe. Ich habe noch andere Schafe. Und da denken wir immer, aha, der hat noch andere Schafe und das sind die Juden. Es ist genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Wir sind die anderen Schafe. Jesus hat nämlich damals zu den Juden gesprochen. Er hat zu den Juden gesprochen, die an Jesus geglaubt haben. Zu den messianischen Juden. Und er hat zu denen gesagt, ich habe noch andere Schafe und das sind wir. Und am Schluss, das hat der Kokab so schön herausgearbeitet, wird es nicht Juden und Heiden geben und all das, sondern Schafe und Böcke. Am Schluss wird es eine Herde geben und ein Hirte. Und am Ende der Schrift steht ja die Offenbarung. Und in der Offenbarung wird beschrieben, in Offenbarung 5, Offenbarung 4 ist, wo Johannes, der diese Schau hat, in Tränen ausbricht, weil niemand das Buch öffnen konnte, dass allein das Lamm Gottes, nicht der Löwe, nicht der Adler, sondern das Lamm Gottes würdig war, dieses Buch zu öffnen. Und alle anderen Visionsreihen, 7 Visionsreihen sind es dann, in Gang setzt. Alles andere, was in der Endzeit, wird das Lamm in Gang setzen oder hat das Lamm in Gang gesetzt. Ein letztes Wort. Es gibt eine Theologie es sind nicht unsere Kirchen, aber in den Großkirchen, die sich da breit gemacht hat, die gegen das Opfer geht und die das Opfer weghaben will, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Da an einen Sohn, dass Gott so einen bösen Gott gibt, der seinen Sohn gibt, und was ist das für eine wilde Theorie, und die da voll dagegen gehen. Aber nicht nur diese moderne Theologie versucht dagegen zu gehen, sondern auch der Islam geht dagegen. Und andere. Und es ist Zentrum des Evangeliums, und das wollen wir hier in der Emanuel-Gemeinde bewahren. Das Wort vom Kreuz ist unsere Gotteskraft. Jesus hat sein Leben geopfert für dich und für mich. Und es ist deine Sache, das anzunehmen und das für wahr zu halten. Nicht nur mal angenommen zu haben, sondern für wahr zu halten. Bis der Tag kommt, wo du Erlösung erfährst und wo du mit dem Herrn bist. Und wir heben das Opfer hoch. Und der Gottesdienst ist auch jeden Sonntag zu sagen, Jesus, du hast dein Leben gegeben für uns. Wir preisen das Opfer. Und wir müssen nicht mehr weiter opfern, sondern wir können das jetzt mit unserem, dem Opfer, dem Lob unserer Lippen bekunden. Und auch Abendmahl ist nicht immer wieder eine Wiederholung des Opfers. Auch das ist falsch. Es ist ein Gedenken an das eine Opfer, das Jesus gegeben hat. Halleluja. Jesus liebt seine Schafe. Er hat sein Leben dafür gegeben. Er hat sein Leben für dich gegeben. Und er wird nicht aufhören zu lieben. Und denk dran, bei ihm ist Sicherheit. Du kannst weggehen. Natürlich kannst du weggehen. Aber Gott hat Möglichkeiten, dich zu finden. Preis den Herrn. Und das hoffen und glauben wir auch für die, die da aufgeschrieben sind und für die wir beten werden. Du kannst dich gegen ihn entscheiden. Christsein ist eine freiwillige Angelegenheit. Aber du musst keine Angst haben. Niemand wird dich aus seiner Hand rauben. Weder hohes noch tiefes. Weder Tod noch Leben, weder Mächte, Fürstentümer und Gewalten können mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und nicht mal du selbst kannst dich von der Liebe Gottes trennen. Amen. 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 Lasst uns aufstehen, lasst uns zusammen noch den Psalm 23 proklamieren. Und dann haben wir noch drei starke Lieder von unseren Gästen. Lasst uns das zusammen tun. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zum Wasser. Er quickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandre im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück in das Haus des Herrn lebenslang. Könnt ihr dazu Amen sagen? Könnt ihr da mal klatschen? Halleluja! Halleluja!